Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und heute einem literarischen Jahrestag und seinen Folgen auch. Vor 125 Jahren wurde Aldous Huxley geboren, der britische Autor des Romans Schöne neue Welt, eine der großen negativen Utopien des 20. Jahrhunderts. Ob uns dieses Buch noch etwas zu sagen hat, wollen wir fragen, uns dann die zahlreichen Nachfolger anschauen, die düsteren, dystopischen Zukunftsromane unserer Zeit. Damit willkommen zur Lesart. Heute, vor 125 Jahren genau, wurde der Schriftsteller Aldous Huxley geboren. Mehr als 50 Bücher hat der Brite verfasst. Eines davon ist ins kollektive Gedächtnis der Welt eingezogen. Brave New World, schöne neue Welt. 1932 erschien und neben George Orwells 1984 wohl der bekannteste tiefschwarze Zukunftsroman. Solche Art negative Utopien haben ja ein eigenes Genre von sogenannten Dystopien herausgebildet. Und wir wollen zu Ehren von Aldous Huxley diese, seine Nachfolger und Nachfolgerinnen in den Blick nehmen. Das tun wir mit dem Kritiker und unserem Autor Martin Hahn. Er lebt in London, ist uns von dort jetzt zugeschaltet. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, Herr Hahn, gibt es Ihnen den Huxley des 21. Jahrhunderts?
Also ich würde sagen, Huxley ist der neue Huxley. Also wenn man sich anschaut, was mit Brave New World passiert ist nach der Wahl Donald Trumps, da ist das Buch in die Top 10 der Amazon-Verkaufscharts geschossen, aber auch zusammen mit anderen älteren dystopischen Romanen. Also da war auch 1984 von George Orwell dabei oder It Can't Happen Here von Sinclair Lewis. Da geht es um einen Demagogen, der US-Präsident wird und ein faschistisches Regime errichtet, oder Fahrenheit 451 von Ray Bradbury. Da geht es um Bücherverbrennungen und Bildschirme, die das geschriebene Wort ersetzen. Aber vor allem 1984 und Brave New World, die werden immer wieder herangezogen, wenn es zum Beispiel darum geht, zu erklären, wohin denn die Trump-Regierung führen könnte.
Als ich Brave New World, schöne neue Welt, das erste Mal las, vor gut 40 Jahren, muss das gewesen sein. Da fror es mich schon mächtig. Wie ist das, wenn man den Roman heute in die Hand nimmt? Sie haben sich noch mal gelesen, Martin Hahn. Ist die schöne neue Welt heute noch relevant?
Sie ist immer noch relevanter, wahrscheinlich relevanter denn je. Das sieht man auch, wenn man sich anguckt, wie oft er noch als Referenzpunkt herangezogen wird. Also bei uns in Großbritannien hier, da gibt es immer häufiger die Debatte, wer hatte denn nun recht, Huxley oder Orwell, Brave New World oder 1984. Das heißt also, in welcher Welt leben wir heute? In einer der emotionalen Leere, der betäubenden Konsumkultur? Oder gibt es einen allmächtigen Überwachungsstaat und Fake News? Ich erinnere mich, vor einem Jahr war ich bei einer Veranstaltung hier. Da hatte man zwei prominente Autoren auf die Bühne gebracht. Und die haben die Arena betreten und versucht, das Publikum entweder für Brave New World oder 1984 zu gewinnen. Und das Ergebnis war, dass zwei Drittel dachten, Brave New World hat unsere Gegenwart am besten vorhergesehen. Denn Huxley hat damals eben existierende Trends in Wissenschaft und Technologie weitergedacht. Also er sah da kommen die sexuelle Freizügigkeit und vielleicht Beziehungsunfähigkeit von uns, eine verdummende Unterhaltungsindustrie und ständige Stimulanz und auch den Einsatz von Antidepressiva und Drogenkonsum, aber auch den Verlust von Privatsphäre und das Sammeln von Daten. Er wollte sein Buch aber gar nicht prophetisch verstanden wissen, sondern er hat mal gesagt, es geht eher darum zu warnen. Er sagte da, this is possible for heaven's sake, be careful about it. Also das ist alles möglich, um Himmels Willen, lasst uns vorsichtig sein.
Der Verlust von Privatsphäre oder das obsessive Sammeln von Daten, das verbinden wir heute natürlich vor allem mit Konzernen wie Google und Facebook und Social Media. Sind das die Themen, mit denen sich die Dystopien also unserer Gegenwart beschäftigen?
Also wenn wir noch mal kurz ein Stück zurückgehen und auf die 70er schauen, damals schrieb Ursula K. Le Guin, die verstorbene Grande Dame der Science Fiction, The Dispossessed, was bei uns zuletzt als Freie Geister erschien. Darin ging es noch um politische Gesellschaftsentwürfe, also staatliche Strukturen, Kapitalismus versus Anarchismus. Und dieser Fokus hat sich schon verschoben, weg von Big Brother Staaten hin zu Big Brother Konzernen. Da gab es zum Beispiel 2013 The Circle von Dave Eggers. Darin regiert ein Technikkonzern, das ist eine Mischung aus Apple und Facebook. Und da geht es um den Albtraum totaler Transparenz. Alles Private ist Diebstahl, heißt es da unter anderem. Und von Margaret Atwood gab es 2003 auch schon Oryx und Craig. Auch darin ist die Politik nahezu machtlos und globale Konzerne regieren die Welt nahezu unreguliert mit ja, sehr fatalen Konsequenzen für Mensch und Umwelt.
Jetzt haben Sie schon die ersten weiblichen Dystopierinnen, wenn man so sagen kann, genannt, Martin Hahn. Stichwort Margaret Atwood. Wie steht es denn eigentlich auch um die Genderfrage, also Emanzipation, weibliche Macht, Matriarchat versus Patriarchat, Unterdrückung von Frauen? Ist doch eigentlich ein gutes dystopisches Thema, oder?
Ein hervorragendes dystopisches Thema, was Margaret Atwood ja in den 80ern schon wusste. Damals hat sie der Report der Markt veröffentlicht. In einer nuklearen Katastrophe sind viele Menschen unfruchtbar geworden und christliche Fundamentalisten haben da eine Diktatur errichtet, die Frauen brutal unterdrückt und zu Gebärmaschinen degradiert. Viele dürften das heute als TV-Serie kennen. Die ist ein Jahr nach der Wahl Trumps in die veröffentlicht worden und fiel da in dem politischen Klima auf sehr fruchtbaren Boden. Literarisch ist da wohl demnächst eine Fortsetzung geplant. The Testaments heißt das neue Buch von Margaret Atwood. Das kennen wir noch nicht, außer die Richter des Booker Prizes. Die haben sich schon nominiert dafür. Aber etwas näher an unserer Zeit ist dann da die Gabe von Naomi Alderman. Atwood ist eine Mentorin für die Autorin da. Die Gabe handelt von Frauen, die Superkräfte bekommen haben durch ein neues Organ und Stromschläge verteilen können und dadurch weltweit die Hierarchie der Geschlechter auf den Kopf stellen. Frauen an die Macht. Aber weil Macht korrumpiert, wird eben auch das zu einer Dystopie am Ende.
Und dann liest man ja doch immer wieder gern düstere Romane aus der Welt von übermorgen. Und da haben Sie, Martin Hahn, auch einiges Drastisches gefunden, nicht wahr?
Ja, im Genre spricht man da gern von Near Future, also nahe Zukunft. Und da fallen zum einen bei uns in Deutschland auch Corpus Delicti und Leere Herzen von Juli C. mit rein. Aber vor allem beschäftigen sich Autoren in letzter Zeit da mit Post-Brexit-Szenarien. Also da gibt es zum Beispiel von John Lanchester, The Wall, die Mauer. Darin wurde ein Schutzwall um Großbritannien gezogen. Zum einen gegen das ansteigende Meer, aber auch gegen die Flüchtlinge. Dann gibt es die Lieferanten von Zoe Beck. Das spielt in einem düsteren Post-Brexit-London. Da beliefert eine Drogenhändlerin ihre Kunden per Drohne. Und zuletzt Brainfuck von Sibylle Berg. Da hat eine rechtspopulistische Regierung das Grundeinkommen eingeführt. Aber was nach Sozialstaat klingt, wird auch da zum Überwachungsstaat. Mhm. Und dann gibt es auch ein Genre, was ein eigenes Kürzel bekommen hat mittlerweile. Cli-Fi, Climate Fiction. Da gibt es eine Literaturwissenschaftlerin, Amy Brady, die hat dem Genre sogar eine eigene Kolumne gewidmet mittlerweile im Chicago Review of Books. Die heißt Burning Worlds, brennende Welten.
Wenn also Autoren doch dieses Genre durchaus gern bedienen und es auch viele Leser dafür gibt, gleichzeitig könnte man sagen, also die Dystopien sind ja auf Dauer irgendwie auch schrecklich deprimierend. Merkwürdiger Zusammenhang, ne? Also düstere Literatur kommt an.
Kommt an. Ich erinnere mich da aber an den US-Autor Kim Stanley Robinson, der mal gesagt hat, Dystopien sind vielleicht einfacher zu schreiben, aber sie sind nicht nützlich. Also er schreibt da lieber ideologisch aufgeladene Utopien, weil er glaubt, damit könnte man Lesern besser eine neue Art des Denkens beibringen. Das stimmt so aber, glaube ich, nicht. Es gibt einige Medienwissenschaftler, die denken, literarische Warnungen, diese Dystopien, die mobilisieren auch zum Protest, vor allem im Bereich Umweltschutz. Da gibt es zum Beispiel den Medienwissenschaftler Lars Schmeink und der glaubt, dass Weltuntergänge, also diese extremen Positionen, vor Dingen warnen, die vielleicht noch gar nicht so sichtbar sind und die wir sonst einfach unter den Teppich kehren würden.
Die Nachfolger und Nachfolgerinnen von Aldous Huxley zu seinem 125. Geburtstag heute. Martin Hahn hat uns orientiert. Vielen Dank nach London Ihnen. Eine Büchertitelliste, die stellen wir für Sie, unsere Hörer, unsere Hörerinnen zum Thema online. Auch schauen Sie mal auf www.deutschlandfunkkultur.de. In Frankreich hat man sie vor allem als Feministin wahrgenommen, in Deutschland dagegen zuallererst als Autorin des Bestsellerromans Salz auf unserer Haut, Benoît Groulx. In keinem anderen Land der Welt, nicht mal in ihrer Heimat, fand das Buch so viele Leser wie bei uns. 4 Millionen Mal hat es sich hier verkauft. 2016 ist Benoît Groulx hochbetagt gestorben und jetzt, 3 Jahre nach ihrem Tod, erscheint heute ihr eigens sogenanntes irisches Tagebuch vom Fischen und von der Liebe. Unser Autor Tobias Wenzel hat Benoît Groulx vor einiger Zeit noch getroffen, sie in der Bretagne besuchen können. Und er erzählt uns jetzt von dieser Begegnung, ja, wo auch schon jenes Tagebuch eine Rolle spielte.
Mit 91, 5 Jahre vor ihrem Tod, blickt Benoît Groulx durch die Balkontür ihres bretonischen Feldsteinhauses auf den Atlantik.
Sur l'eau, y a pas de temps. On est hors du temps.
Auf dem Wasser gibt es keine Zeit. Vielleicht berührt mich das auch, weil ich schon als Kind mit meinem Großvater fischen war. Das habe ich dann mit meinem Mann fortgeführt, besonders in Irland. Da ist das Meer unglaublich verrückt und tosend und man bekommt einen starken Eindruck von der Kraft dieses Elements.
Sie erzählt, sie plane ein Buch über das Fischen, basierend auf ihren irischen Tagebüchern. Die französische Bestsellerautorin und Feministin erkrankt aber dann an Alzheimer. Und so ist nun dieses Buch »Vom Fischen und von der Liebe« posthum erschienen. Eine Tochter Groulx hat dafür Tagebucheintragungen aus den Jahren 1977 bis 2003 ausgewählt, die in den Frühlingen und Sommern entstanden sind, die die Autorin in ihrem Haus in Irland verbrachte.
Was für eine erstaunliche Situation. Mit 59 erfahre ich mehr Liebe als mit 40.
Notiert Groulx am 1. September 1979. Und sie meint, die Liebe von ihrem Mann Paul, mit dem sie eine offene Ehe vereinbart hat, und von ihrem Liebhaber Kurt, einem US-amerikanischen Piloten deutscher Herkunft. Er besucht sie nun regelmäßig in Irland. Das ist abgesprochen mit Groulx Ehemann, der dann immer nach Frankreich zurückkehrt. In ihrem Roman »Salz auf unserer Haut« hat Groulx aus dem Piloten Kurt den Hochseefischer Gavin gemacht. Zum Buch notiert sie am 10. August 1985, sie habe darin die sexuelle Lust so dargestellt, wie es sich für eine Feministin gehöre.
Es ist nämlich kein Zeichen von Feminismus, der Penetration mit Angst oder Abscheu zu begegnen. Für mich ist das meistens ein Beleg dafür, dass männerfeindliche Wahnvorstellungen die Oberhand über natürliche Begebenheiten gewonnen haben.
Vom Fischen und von der Liebe ist das gnadenlos ehrliche Buch einer beeindruckenden Frau. Benoît Groulx schildert, wie sie ihren Ehemann weniger und er sie mehr liebt als früher. Wie sie nicht mehr eifersüchtig auf seine Liebschaften ist, aber er dafür nun umso eifersüchtiger auf Kurt. Paul wird depressiv und sie schreibt später selbstkritisch,
ob eine andere Frau, vielleicht diejenige, die er über Jahre, die mir wie eine Ewigkeit erschienen, geliebt hat, es vermocht hätte, ihn von diesem trägen Weggleiten abzuhalten? Gab es dagegen ein Mittel, eine Methode, die ich übersehen habe?
Letztlich lässt sie sich von ihrem Ehemann Paul nicht scheiden, weil Kurt so ungebildet ist, dass er weder Poe noch Shakespeare kennt. Auch verliert der Liebhaber nach all den Jahren viel von seiner Anziehungskraft.
Seien wir ehrlich, so berauschend ist die Aussicht nicht, einen Ehemann mit knotigen Krampfadern und Hängebacken gegen einen Liebhaber auszutauschen, der das auch hat und außerdem 9 Jahre älter ist.
Die Passagen über Liebe und Verfall wechseln sich mit Beschreibungen von den Fängen ab, die Groulx und ihr Ehemann machen. Als Leser meint man, die Fische, Garnelen und Hummer riechen zu können. Im letzten Tagebucheintrag vom 7. Oktober 2003 erinnert sich die Autorin an den ersten Kuss mit ihrem Ehemann auf dem Meer. Sie schreibt von ihrem lange gehegten Wunsch, dort auch zu enden. Davon erzählte sie auch noch 2011 in der Bretagne.
J'avais un peu envie.
Mir hat vorgeschwebt, anstatt in meinem Bett im aufbrausenden Meer vor Irlands Küste zu sterben. Ich habe gedacht, wenn mein Mann und ich beim Fischen mit dem Boot untergingen, würde das wundervolle Überschriften in den Zeitungen auslösen. Paul Guimard und Benoît Groulx im grünen Seetang versunken. In einem Gedicht von Victor Hugo schlafen sie nämlich im grünen Seetang. Das wäre also ein schöner Tod gewesen. Aber jetzt ist es zu spät. Ich fahre nicht mehr mit dem Boot hinaus. Ich habe meinen Tod auf hoher See verpasst.
Groulx hatte, bis sie Alzheimer bekam, immer wieder den Wunsch geäußert, man möge wenigstens ihre Asche im Meer versenken. Das hatte sie auch mit den sterblichen Überresten ihres Ehemannes getan.
Wir, mein Mann und ich, haben so viel gefischt und so viele Fische gegessen. Jetzt sind wir an der Reihe, den Fischen als Nahrung zu dienen. Das nenne ich ausgleichende Gerechtigkeit.
Letztlich haben die Töchter der Autorin die Asche ihrer Mutter im Garten des bretonischen Hauses verstreut. Das hätte Benoit Gru, die nicht nur eine leidenschaftliche Fischerin, sondern auch Gärtnerin war, wohl ebenso gefallen.
Tobias Wenzel über Benoit Gru, ihr Buch vom Fischen und von der Liebe, mein irisches Tagebuch. Heute kommt die deutsche Übersetzung von Patricia Klobusitzki in den Handel, im Ullstein Verlag erschienen, mit 400 Seiten für 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur.
Ein literarisches Debüt aus den USA wollen wir uns anschauen. Catherine Dion heißt die Autorin. Ihr erster Roman nun Die Angehörigen. Und unsere Kritikerin ist Manuela Reichert im Studio bei diesem Titel. Frau Reichert, musste ich spontan Die Angehörigen an Die Korrekturen denken von Jonathan Franzen. Ist das so falsch als Assoziation? Es geht ja auch um Familie, nicht wahr?
Deswegen ist es erstmal der richtige Weg zu sagen Familie, wobei bei Franzen das ja alles ganz ausgebreitet ist. Und hier ist es eine ganz andere Perspektive und Die Angehörigen ist auch ein bisschen irreführend, weil es handelt sich dabei nicht um im engeren Sinne Verwandte. Es geht um eine kleine Familie, Vater, Mutter, Kind, klar. Und dann kommt eine befreundete Familie hinzu. Das ist die Gruppe, um die es geht. Und der Erzähler oder aus der Perspektive, in der es geschrieben ist, das ist ein sehr alter Mann, dessen Frau gestorben ist.
Und welche Geschichte entwickelt Catherine Dion aus dieser Konstellation?
Ich finde, dass sie was ganz Fantastisches macht, dass sie nämlich wirklich diesen alten Mann mit seinen Überlegungen, mit seinen Mühen, mit seiner Trauer, mit seinem Zweifel beschreibt. Also es geht darum, er war sehr lange verheiratet und nun muss er sich fragen, war diese lange Ehe eigentlich glücklich? Weil es kommen ihm da Zweifel, ob dieses Paarleben, so wie er es betrachtet hat und so wie er sich erinnert, wirklich auch so gewesen ist. Es hat damit zu tun, der erste Teil ist ein Roman in drei Teilen. In dem ersten geht es darum, dass für diese Trauerfeier er eine Rede schreiben soll und er nicht sich so leicht damit tut und dann findet das auch tatsächlich statt. Und er stellt fest, dass seine Tochter, mit der er als die Kind war, ein ganz enges Verhältnis hatte und nun schon lange nicht mehr, dass die über ihre Mutter auf eine Weise redet, die ganz schwer mit dem zusammengeht, wie er sich an seine Frau erinnert und die Freundin der Frau genauso. Und das ist erstmal eine Ausgangssituation, also wie sicher sind unsere Erinnerungen, wie gehen wir mit Trauer um und was machen wir mit unseren Zweifeln? Und das ist ja eine sehr junge Autorin, die das wirklich faszinierend fasst.
Die in die Perspektive, in das Bewusstsein eines alten Mannes schlüpft. Ich musste da, nächste Assoziation schon wieder, entschuldigen Sie, sofort an Jack Nicholson denken, aus der Verfilmung von Louis Bagleys tollem Roman About Schmidt. Ganz traurig, melancholisch, aber auch sarkastisch und drollig. Was für eine Atmosphäre herrscht dann bei Catherine Dion?
Also Bagley hat ja für mich immer ein Problem und das ist die Beschreibung von Sex. Da habe ich meine großen Mühen mit Catherine Dion. Da kommt das auch vor, weil nämlich dieser alte Mann, der bekommt von seiner Tochter aufgezwungen, mehr oder weniger so eine Betreuerin, die jeden Tag kommt und nach ihm gucken soll. Und aus dieser Betreuerin, diesem Verhältnis zu ihr, entwickelt sich über eine kurze Zeit auch eine späte sexuelle Erfüllung, wenn man so will. Also ja, alter Mann, aber nicht so wie bei dem About Schmidt, wo es so ganz heiter wird. Nee, hier ist es schon ein bisschen anders. Es geht auch darum, im Original heißt der Roman Dependence, also das heißt ja eigentlich Abhängigen. Also sie sind alle voneinander abhängig. Und was auch eine Rolle spielt, es geht letztlich um Wahlverwandtschaft. Wir haben zwei Paare, es wird darüber geschrieben in vielen Rückblenden, wie die zueinander gefunden haben. Man hat so den Eindruck, es ist ja so wie bei Goethe, dass da irgendwie die Falschen sich getroffen und gewählt haben. Das spielt hier auch eine Rolle und er hat diesen Zweifel eben, irgendwann auch muss er den bekommen, ob seine Tochter seine Tochter ist oder ob sie nicht vielleicht die Tochter dieses Freundes ist. Und was ganz für mich wirklich eindrucksvoll ist, ist der dritte Teil, wo er dann alleine in eine Hütte geht, an einen Ort, den er oft mit seiner Familie und den Freunden in den Ferien besucht hat. Und dann geht es eigentlich um den Tod und um die Zweifel darum. Und dann spielt Literatur eine große Rolle, nämlich Anna Karenina und Tolstoi.
In welchem Stil? In welcher Sprache ist das geschrieben, erzählt?
Ich finde, es ist vor allen Dingen von Henning Arendt sehr, sehr gut übersetzt. Es ist ein fantastischer, ja auch ein Autor und ein fantastischer Übersetzer. Und es ist so erzählt, dass man wirklich diesen Mann mit all seinen Empfindungen und seinen Gedanken sehr nah an sich herankommen lassen kann. Und ich finde das für einen Debütroman wirklich ganz erstaunlich, wie sie das erzählt und wie sie das ineinander verwebt.
Der Schub neuer, interessanter US-Autoren und Autorinnen, der ist ja ungebrochen, seit Jahrzehnten kann man sagen. Jede Saison hören wir neue Namen. Wird man, Manuela Reichert, sich diese Catherine Dion merken müssen?
Ich glaube ja. Also wie gesagt, ich finde es ein wirklich erstaunliches Debüt. Und wenn ich nicht dieses Foto gesehen hätte auf dem Klappentext dieser sehr hübschen jungen Frau, dann hätte ich gedacht, das ist eine sehr erfahrene Schriftstellerin.
Die Angehörigen, so heißt der erste Roman von Catherine Dion, jetzt im Dumont Verlag auf Deutsch erschienen, übersetzt von Henning Arendt. Wie gehört, 288 Seiten, kosten 22 Euro. Manuela Reichert hat uns das Buch vorgestellt, schönen Dank dafür. Ihre Besprechung steht mit allen bibliografischen Angaben auf unserer Seite www.deutschlandfunkkultur.de. Und von dieser schönen Empfehlung gleich zur nächsten.
Straßenkritik.
Ich bin Katrin Rudolfi, ich lese gerade von Michaela Karl. Ich würde so etwas nie ohne Lippenstift lesen. Eine tolle Biografie über Maeve Brennan, irische Schriftstellerin, die nach New York gegangen ist. Sie hat viel allein gelebt, war nicht an traditioneller Familie interessiert. Und es ist auch für sie nicht immer ohne Federlassen abgegangen. Also auch so ein Kontrast zwischen diesem makellosen Äußeren mit dem Lippenstift, den man immer wie so eine Rüstung trägt, und auch inneren Kämpfen und Melancholie. Und also das ist schon aufregend zu sehen, wie jemand ja gegen die Epoche eigentlich arbeitet und konventionelle Entwürfe ablehnt. Und es gibt ganz schöne Parallelen zu Frühstück bei Tiffany's. Wir alle haben ja diesen Film geliebt und das macht das Buch ungemein lebendig.
Aus Stade in Niedersachsen kommen in dieser Woche unsere Straßenkritiker, auch Katrin Rudolf, die Biografie über Maeve Brennan toll fand. Ich würde so etwas nie ohne Lippenstift lesen. Herrlicher Titel. Geschrieben hat den Band Michaela Karl, erschienen ist er bei Hoffmann und Campe mit 352 Seiten für 22 Euro. Vorhin hatten wir es hier in der Lesart vom 125. Geburtstag von Aldous Huxley. In der nächsten Woche, am 1. August, jährt sich der 200. eines weiteren literarischen Riesen von Herman Melville. Aus diesem Anlass richtet unsere Hörspielabteilung von Deutschlandfunk Kultur ein ganz besonderes Fest aus. Wir gehen auf große Fahrt zu Moby Dick, dem Weißen Wal und, ja, 100 Roman natürlich von Melville. Auf diese Reise bereitet uns der Kollege Andreas Hagelücken speziell vor, mit Einblicken vorab in einzelne Kapitel des Buches. Heute hören wir vom Alkohol und Kolonialismus.
Midnight aloft, thunder and lightning. The main topsail yard, Tashtego parsing new lashings around it.
So, das Kapitel vollständig zitiert lautet: Rums, 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 lass nach mit dem Donner, viel zu viel Krach da oben, wozu soll Donner gut sein? Rums, 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 wir wollen keinen Donner, wir wollen Rum, ein Glas Rum her, Rums, Rums, Rums.
Tashtego ist einer der drei Harpuniere, die eine Sonderstellung als Spezialisten an Bord haben. Ein indigener, nordamerikanischer Indianer von Martha's Vineyard. Das ist die Insel von Nantucket, auf der sie eben in See stechen. Und die Wampanoag-Indianer auf Martha's Vineyard sind als Waljäger bekannt gewesen.
Chapter 122.
Und deswegen ist Tashtego natürlich ein idealer Harpunier. Der hat keine Angst vor Walen.
Stop that thunder. Plenty too much thunder up here. What's the use of thunder? We don't want thunder, we want rum. Give us a glass of rum.
Ansetzend an dieser Wortassoziation von dem Donner als Rums und dem Rum als Lautmalerei ist es meiner Meinung nach hier sehr wichtig, darüber nachzudenken, wer hier spricht. Und zwar ist es Tashtego. Dass aber Tashtego als Indianer vom Rums des Donners auf Rum kommt, deckt dann aber nochmal eine Kolonialgeschichte auf. bekanntlich wurden die Indianer in Nordamerika von den Engländern mit Rum alkoholisiert, um sie betrunken zu machen. Und Indianer werden schneller betrunken als europäische Weiße, um ihnen dann die Ländereien besser abhandeln zu können. Und genau so eine Szene, wo Indianer schon betrunken bei Verhandlungen über Land an eine Tür klopfen, und zwar donnernd und nach Rum fordern, beschreibt Benjamin Franklin in seiner Autobiografie. Und genau diese Passage könnte sozusagen ein Subtext sein für dieses Kapitel, an das Melville eben hier sehr kryptisch erinnert. Wen das nicht überzeugt, der muss sich eben sagen lassen, dass das gesamte Schiff des Walfängers ja den Namen Pequot trägt. Und die Pequot sind eine von den Kolonialisten ausgerottete Indianerstamm gewesen. Und es ist natürlich kein Zufall, dass Melville mit dem Namen des Schiffes eben hier an eine indigene Bevölkerung erinnert, während die Besatzung eben des Schiffs ja exemplarisch und systematisch aus aller Herren Länder ist.
Auf dem Weg zum Weißen Wal. Ein Kapitel des Moby Dick von Hermann Melville hat uns der Kölner Literaturwissenschaftler Matthias Bickenbach nahegebracht. Demnächst in der Lesart noch weitere Beiboote hin zum großen Hörspielfeature von Andreas Hagelücken über Moby Dick am nächsten Dienstag hier im Deutschlandfunk Kultur. Immer freitags holen wir uns in der Lesart Literarischen Rat mit schönen Empfehlungen von Buchhändlerinnen und Buchhändlern aus dem ganzen Land. Und heute sind wir mit Heide Koller-Duwe verbunden. Ihr gehört die Buchhandlung Friedrich Schaumburg in Stade in Niedersachsen. Guten Tag, willkommen, Frau Koller-Duwe.
Guten Tag.
Drei Lektüre-Tipps geben Sie uns. Wir beginnen mit Ewald Ahrens und seinem Roman Alte Sorten. Worum geht es denn da und warum gefällt Ihnen dieses Buch anscheinend so gut?
Das ist ein sehr heutiger Roman, in dem es um eine Freundschaftsgeschichte geht zwischen einer jüngeren Frau, Oberstufenschülerin, die große Probleme hat. Sie ist magersüchtig, sie ritzt sich und ist zu Anfang des Romans gerade aus einer Klinik abgehauen. Und da streift sie durch die Weinberge und trifft auf eine ältere Frau, die sich mit ihrem Trecker festgefahren hat, und die bittet sie einfach um Hilfe. Und was ungewöhnlich ist, das merkt die Sally gleich, dass diese ältere Frau Liz sie gar nicht abschätzig irgendwie erst mustert, sondern sie einfach so nimmt, wie sie ist. Und es ergibt sich dann die Möglichkeit, dass Liz sie auf ihren Hof einlädt. Und Sally nimmt die Einladung auch an und aus einer Nacht werden mehrere Nächte und zuerst umkreisen sich die beiden so. Liz stellt ihr immer ein Frühstück hin, das Sally kaum anrührt und dann bricht das aber auf. Sally beteiligt sich ein bisschen an der Hofarbeit und sie erfährt zum ersten Mal, dass es Sinn macht, was sie tut in ihrem Leben. Und da kommt ganz viel von Sally raus und später dann auch von Liz, denn nicht umsonst lebt die allein auf einem Hof, der offensichtlich mal von einer ganzen Familie bevölkert war. Und das hat der Ewald Ahrens sehr schön herausgearbeitet, wie die beiden Frauen sich aufeinander zubewegen und ihre Verletzungen nachher preisgeben und sich dadurch dann helfen.
Alte Sorten, der Roman von Ewald Ahrens, der ist im Dumont Verlag erschienen. Und jetzt wechseln wir die Sphäre mit Maria Dueñas, der spanischen Schriftstellerin. In ihrer Heimat ist sie ein richtiger Star-Bestseller-Autorin. Im Frühjahr ist der Roman Eine eigene Zukunft auf Deutsch erschienen, den Sie, Frau Koller-Duwe, uns jetzt ans Herz legen. Warum?
Da kann man richtig abtauchen in diesem Roman. Also jetzt gerade im Sommer, wenn man Zeit hat, sich vielleicht auf einem Liegestuhl das gemütlich zu machen. Das schildert die Geschichte einer andalusischen Familie, die im New York der 30er Jahre Fuß zu fassen sucht. Und zwar steht zuerst im Mittelpunkt der Vater dieser Familie, Emilio, der als Seefahrer und Abenteurer eigentlich immer nur Stippbesuche bei seiner Familie in Spanien gemacht hat. Aber so sind doch drei Töchter entstanden und die Frau und die Töchter kommen in Spanien nur zurecht, weil sich die Mutter seiner Frau, also seine Schwiegermutter, um die Familie kümmert. Als er sich dann in New York niedergelassen hat in den 30er Jahren, weil das doch mit der Seefahrt immer anstrengender wird, kauft er ein ziemlich heruntergekommenes Lokal in einem der spanischen Viertel. Und dann muss seine Familie auch eher nachkommen, als er es geplant hat, weil die Schwiegermutter verstorben ist und sich nun niemand mehr kümmert um seine Frau und die drei ziemlich erwachsenen Töchter. Und so kommen diese vier Frauen an in New York. Sie wollten dort nie hin, sie können die Sprache nicht und kriegen noch größere Probleme, weil schon ganz bald nach ihrer Ankunft der Emilio bei einem Unfall im Hafen umkommt. Und dann müssen sie sehen, wie sie klarkommen. Und da taucht man ein in diese Atmosphäre der spanischen Immigranten, wie die kämpfen ums Überleben und sich in diesem neuen Zuhause zurechtfinden müssen. Das ist toll gemacht und man kann wirklich wunderbar abtauchen mit dem Buch.
Und im Inselverlag ist der Roman Eine eigene Zukunft von Maria Dueñas veröffentlicht. Und zum Dritten kommen wir zu Susan Hill, der britischen Schriftstellerin. Von der Queen wurde sie sogar zum Commander of the British Empire erhoben. Große Ehre. Und auch von Susan Hill gibt es einen neuen Roman in deutscher Übersetzung unter dem Titel Stummes Echo. Was hat Sie denn daran, Frau Kolladuwe, so beeindruckt?
Hier kommt ein Familienroman auf uns zu in sehr schlichter, schöner Sprache. Eine englische, ländliche Atmosphäre, ganz arglos kommt diese Geschichte daher. Zu Anfang stirbt das letzte überlebende Elternteil auf einem Bauernhof, auf einem ja, kleinen Bauernhof, The Beacon genannt. 4 Kinder gibt es in dieser Familie, die natürlich alle schon erwachsen sind. Und nun erleben wir die Zeit bis zur Beerdigung und dann auch die Frage der Erbaufteilung. Das ist unglaublich spannend gemacht, weil wir als Leser auf uns zurückgeworfen werden mit der Frage, wie nimmt man Familienkonstellationen wahr? Was ist individuell wahr? Welche Verletzung hat es gegeben? Und das stößt ganz viel in dem Leser an, sodass man lange mit diesen kleinen Büchlein beschäftigt ist und auch über die eigene Familie sehr viel nachdenkt.
Und diesen Roman von Susan Hill, Stummes Echo, hat der Kamper Verlag herausgebracht. Alle bibliografischen Angaben dieses Buches, unter anderem die Übersetzer, die Seitenzahlen und Preise, stellen wir wieder für Sie gesammelt ins Netz auf unsere Leserseite unter www.deutschlandfunkkultur.de. Und wir bedanken uns bei Heide Kolladuwe von der Buchhandlung Friedrich Schaumburg in Stade. Merci. Schön, dass Sie bei uns waren. Alles Gute Ihnen und Ihren Kollegen.
Dankeschön.
Und das war dann die Lesart auch für heute.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.